glaube, wenn der Bodo nicht gesagt hätte, jetzt mal Ruhe um 7:55, dann wären wir jetzt alle noch dran, tüchtig zu erzählen. Ich habe so gedacht, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Das ist doch ein schönes Zeichen, wenn wir viel miteinander zu erzählen haben. Das erinnert mich an eine sehr schöne Konferenz, die Gudrun und ich mal in Südengland erleben durften. Das ist etwa 25 Jahre her. Das fing Samstagmittags an. Dann lernte man sich so kennen. Dann haben wir einen sehr, sehr schönen Sonntag verlebt. Waren ungefähr 150 Geschwister zusammen auf einem Universitätsgelände, also sehr schöne Räume und jeder konnte da wohnen. Und das ging so weiter bis zum nächsten Samstag. Samstagmorgens, dann war wieder Abreise. Und dann müssen wir sagen, wir haben was erlebt in den Tagen, was wir bis dahin so noch nicht erlebt hatten. Da waren auch verschiedene Nationalitäten. Da waren Schotten da, Deutsche, Franzosen, Engländer natürlich und was es sonst noch so gibt. Und an dem Freitagabend, dann wurden, nachmittags wurden immer Spiele gemacht, also morgens war Bibelarbeit, abends war ein Vortrag in der Regel. Und nachmittags waren so Wettspiele und dann wurde am Freitagabend gefeiert. Da gingen wir in einen Obersaal, 4. Stock, und dann wurde gesungen und gesungen und dann wurden Preise verliehen. Und wir hatten so eine schöne Gemeinschaft. Ich glaube, das haben alle empfunden. Wir wären am liebsten nicht mehr auseinandergegangen. Und solch ein Erleben, das wünschte ich mir eigentlich öfter, dass man mal so eine ganze Woche zusammen sein könnte. Ich weiß nicht, ob das eine Anregung ist für euch. Müsste natürlich dann im Urlaub sein. Was ist das schön, wenn wir so Gemeinschaft haben? Und ich denke dann, wenn wir eine Woche zusammen wären, dann würden wir da auch ein Fest feiern. Und wisst ihr, Gott feiert sehr, sehr gerne Feste. Es gibt sogar ein Kapitel in der Bibel, das handelt nur von den Festen Gottes. Und davon wollen wir heute Abend mal etwas lesen. 3. Mose 23. Ist ja ein langes Kapitel, ich werde das nicht ganz vorlesen. Dritte Mose 23, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt. Meine Feste sind diese. Vers 5. Im ersten Monat, am 14. des Monats, zwischen den zwei Abenden, ist Passa dem Herrn. Erstes Fest. Zweites Fest. Und am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Herrn. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes essen. Zweites Fest. Jetzt kommt das dritte Fest. Vers 9. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Und er soll die Gabe vor dem Herrn weben zum Wohlgefallen für euch. Am nächsten Tag, nach dem Sabbat, soll sie der Priester weben. Dann kommt das vierte Fest, in Vers 15. Und ihr sollt euch zählen vom anderen Tag nach dem Sabbat, von dem Tag an, da ihr die Webegabe gebracht habt, es sollen 7 volle Wochen sein. Bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen und ihr sollt dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Webebrote bringen, 2 von 2 Zehnteln Feinmehl sollen es sein. Gesäuert sollen sie gebacken werden als Erstlinge dem Herrn. Jetzt Vers 22. Dieser Vers markiert eigentlich so die Mitte, nicht ganz zahlenmäßig, aber dem Inhalt nah. Vers 22, und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Armen und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Jetzt kommt das fünfte Fest, Vers 23. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich, im siebten Monat, am ersten des Monats, soll euch Ruhe sein, ein Gedächtnis des Posaunenhalts, eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Jetzt kommt das sechste Fest, Vers 26. Und der Herr redete zu Mose und sprach, doch am 10. dieses siebten Monats ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung soll euch sein und ihr sollt eure Seelen kasteien und sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und keinerlei Arbeit sollt ihr an diesem Tag tun. Denn es ist der Versöhnungstag, damit Sühnung für euch geschehe vor dem Herrn, eurem Gott. Und jetzt kommt das siebte und letzte Fest, Vers 33. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich, am 15. Tag dieses siebten Monats ist das Fest der Laubhütten, sieben Tage dem Herrn. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein, keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Sieben Tage sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Am achten Tag soll euch eine heilige Versammlung sein. Vers 37, das sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen, um dem Herrn Feueropfer darzubringen. Soweit. Jemand hat mal geschrieben, ein Bruder, dem wir nicht wenig verdanken, der die fünf Bücher Mose ausgelegt hat, C.H. McIntosh, dass es drei wichtige Kapitel gibt in der Bibel, die alle sieben enthalten. Und zwar Matthäus 13, das sind die sieben Gleichnisse des Reiches der Himmel. Dann Offenbarung 2 und 3, das sind jetzt zwei Kapitel, die enthalten sieben Sendschreiben an die Versammlungen in Kleinasien. Und dann dieses Kapitel, 3. Mose 23, wo wir die sieben Feste finden. Und er hat gesagt, dass wenn man wissen will, was Gott so im Laufe der Jahrhunderte getan hat, woran er besondere Freude hat und das Ziel, das er mit dem Menschen hat und ganz besonders mit seinem Volk, dann muss man diese drei Kapitel gut studieren. Wir wollen uns heute Abend mal so ein ganz klein bisschen damit beschäftigen, soweit das möglich ist in dieser kurzen Zeit. Vielleicht für den einen und anderen eine Anregung, das mal intensiver zu studieren. Vielleicht habt ihr euch schon mal damit beschäftigt, haben wir nicht vor 4 Jahren mal hier auf dem Jugendtag das Thema behandelt. Aber ich gehe mal davon aus, dass nicht alle hier sind und die, die hier sind, vielleicht einiges vergessen haben. Und es ist ja gut, wenn man Dinge immer wiederholt, ja, wir haben ja auch heute Nachmittag daran gedacht, immer wieder lesen. Und Geschwister, das ist hier so ein schönes Kapitel. Gott hat so eine Freude daran, seinem Volk so ein Kapitel zu geben und sie damit bekannt zu machen, dass er gerne möchte, dass das Volk zu bestimmten Gelegenheiten zusammenkommt. Immer wieder zu ihm kommt, eine Versammlung macht, eine Zusammenkunft. Und dann haben sie Opfer dargebracht. Für uns sind die Opfer vielleicht die Gebete oder auch Lieder, die wir singen, wir haben das auch in unserem Lied hier so schön gesungen, Herr, dein Volk singt dir zur Ehre. Das ist das schön, wenn man zusammen ist und man singt auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde. Ich kenne Gelegenheiten, wo wir mal 2 Stunden gesungen haben, nur gesungen. Junge Leute singen sehr, sehr gerne und wir Älteren sollten das auch nicht verlernen. Wenn man dann so schöne Dinge aussprechen darf, manchmal ist das eine gegenseitige Ermutigung. Wie oft sprechen wir den Herrn in den Liedern an? Wir danken ihm Und dann kommt doch auch Freude auf. David war ja ein sehr begabter Musiker. Er hat viele Psalmen gedichtet. Er hat auch Melodien gemacht. Er hat selbst Musikinstrumente erfunden. Und ich habe mal gehört, dass die jüdische oder hebräische Musik, dass die eigentlich so auch den Grundstein für die moderne klassische oder Barockmusik gegeben hat. Also, dass wir indirekt, und wir haben ja sehr, sehr schöne Musik, ganz besonders, wenn sie komponiert worden ist von gläubigen Musikern, wenn ich an Bach denke und so, ja. Wenn man bedenkt, dass Gott hat das eigentlich so zur Vollendung gebracht, da, wo Musik eingesetzt wurde zu seiner Ehre. Wie schön ist, wenn wir die Musik auch so gebrauchen. Und da hat Gott wirklich Freude daran. Und noch mehr, wenn wir singen und unsere Herzen dabei beteiligt sind. Und dann wird das so sein, wenn man zusammen ist, man hat Gemeinschaft mit den Geschwistern, man hat Gemeinschaft mit dem Herrn. Gott hat das so beabsichtigt. Wir wollen jetzt mal ganz kurz einen Blick werfen in 5. Mose 16. Da steht dreimal, da werden die Feste auch beschrieben, allerdings unter einem anderen Gesichtspunkt. Und da heißt es zum Beispiel in Vers 11, und du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen in der Gegenwart Gottes. Vers 14, und du sollst dich an deinem Fest freuen. Und dann nochmal, Vers 15 am Schluss, ja, ich lese mal den ganzen Vers. 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern, das ist jetzt das Fest der Laubhütten, das 7., an dem Ort, den der Herr erwählen wird, denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem Werk deiner Hände und du sollst nur fröhlich sein. Das ist echte Freude, Freude, die man vor Gott erlebt und auch mit Kindern Gottes. So, jetzt möchte ich mal so ein ganz klein bisschen eingehen auf die prophetische Bedeutung dieses Kapitels, die wirklich sehr eindrucksvoll ist. Das erste ist, dass Gott durch Mose dem Volk sagen lässt, dass sie jedes Jahr einmal das Passafest feiern sollten. Das ist ja einmal gefeiert worden, als sie aus Ägypten herauszogen. Aber Gott hat das dann zur Satzung gemacht, dass jedes Jahr, und zwar an einem ganz bestimmten Tag, dieses Fest gefeiert wurde. Früher war das so, dass das jüdische Jahr im Herbst begann. Und das ist heute bei den säkularen Juden ist das auch noch der Fall. Das Fest beginnt immer im September. Aber als Gott das Volk befreit hat aus Ägypten, da hat er die Zeitrechnung geändert und hat den Anfang des Jahres in das Frühjahr gelegt. Und das war an dem Monat, das war der erste Monat dann, der hieß Abib. Und das heißt zu Deutsch grüne Ehre. Und Gott hat das verbunden mit der ersten Ernte. Das Korn war zwar noch nicht reif, aber es wurde dann, jetzt greife ich schon wieder vor, das lasse ich jetzt erstmal. Aber in diesem Monat Abib, das soll euch der erste Monat sein, mussten 14 Tage vergehen und dann kam das Passafest. Warum 14 Tage? Das hängt zusammen mit der Zeitrechnung, mit dem jüdischen Kalender. Wisst ihr, der Monat, der war nicht 30 oder 31 Tage oder 29 Tage wie der Februar, sondern der Monat bestand immer aus entweder 29 oder 30 Tagen. Wer kann jetzt schnell rechnen, wenn man 6 mal 29 hat und 6 mal 30, wie viele Tage sind das? Bitte? Danke, 354, stimmt genau. So, da fehlen aber 11 Tage zum Sonnenjahr. Und wenn man das strikt so rechnen würde, dann käme die Zeitrechnung immer durcheinander. Und deshalb haben die Juden das damals so gemacht, dass sie alle 3 Monate haben sie einen 12. Monat zusätzlich eingeschoben, einen 13. Monat zusätzlich eingeschoben. Alle 3 Jahre, natürlich. Ich habe mich versprochen. Der letzte Monat war der Adar und wenn dann dieser zusätzliche Monat eingeschoben wurde, wie hieß der noch? BA da, genau. Und damit hat man das dann ungefähr ausgeglichen. Da gab es noch andere Rechnungen, so dass das schließlich stimmte. Ich finde das sehr schön. Ein Monat begann immer mit einem Neumond. Und das war auch ein Fest übrigens. Da wurden Posaunen geblasen und dann wurden auch Opfer dargebracht. Und das war für das Volk immer ein Fest, wenn ein neuer Monat begann. Manchmal finde ich das schade, dass wir nicht den ersten Tag eines Monats auch ein bisschen feiern. Ja? Einfach, dass wir Gott ehren. Ihm danken, uns ihm anbefehlen für einen neuen Monat. So, und jetzt wurde der Mond natürlich immer heller und am 14. Tag war Vollmond. Und das war der Tag, wo das Passa gefeiert werden musste. Warum? Das Passa ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Ich denke, das ist den meisten sehr gut bekannt und das können wir auch sehr schön belegen durch 1. Korinther 5. Da schreibt der Apostel Paulus an die Korinther, auch unser Passa ist geschlachtet, Christus. Und als der Herr Jesus kam und dann am Kreuz starb, da hat die Sonne der Liebe Gottes so hell geschienen wie noch nie. Da wurde gleichsam die Nacht, die normalerweise dunkel ist, ganz besonders beim Neumond, die wurde fast so hell wie ein Tag. Und deshalb war das Passa am 14. Tag. Und sofort danach begann ein neues Fest. Davon haben wir hier gelesen in Vers 6. Am 15. Tag, da war auch noch Vollmond. Und das Fest heißt das Fest der ungesäuerten Brote. Wenn man 2. Mose 12 nachliest, dann findet man, dass das Volk Israel, bevor sie diesen Tag feierten, allen Sauerteig aus den Häusern entfernen musste. Und manche, die das genau nahmen, die das ernst nahmen, die haben das sehr genau beachtet, haben überall geguckt, ist da irgendwo was im Haus, was nicht dahin gehört. Und Sauerteig, wer das einmal studiert in der Bibel, der wird feststellen, dass Sauerteig immer ein Bild der Sünde ist, des Bösen. Und Gott möchte einfach nicht, dass wenn sein Volk den Tod seines Sohnes feiert, dass dann in den Wohnungen der Kinder Gottes, dass der Sauerteig ist. Jetzt würde ich am liebsten mal so 2 Minuten Pause machen, dass jeder mal überlegt, was so in seinem Haus ist. Ob da Dinge sind, wenn sein Haus durchsucht würde, die er lieber da nicht sehen würde. Und das wird dadurch unterstrichen, dass nicht nur am Passa aller Sauerteig entfernt werden musste, sondern dass jetzt ein Fest begann am nächsten Tag, also ganz eng verbunden mit dem Passafest. Wenn man Lukas 22 liest, dann sieht man, es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote. Und auf einmal ist vom Passa die Rede. Diese beiden Feste sind nicht nur zeitlich, sondern auch ihrem Wesen nach untrennbar miteinander verbunden. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, wenn jemand an den Herrn Jesus glaubt und auch glauben darf, dass er Vergebung der Sünden hat, dass der auch lernen muss, dass Gott gerne möchte, dass er danach ein Fest von 7 Tagen feiert, das heißt das Fest der ungesäuerten Brote, dass überhaupt kein Sauerteig bei den Gläubigen ist. Und ich glaube, dass die 7 jetzt mal, wir deuten das symbolisch so, das ganze Leben eines Gläubigen ist. Ich weiß, dass wir oft mit der Sünde Probleme haben, höchstens dann, wenn man das nicht so genau nimmt und gar nicht merkt, dass man Dinge in seinem Herzen hat oder einen Umgangston mit den Geschwistern oder was auch immer, dass wir das gar nicht mehr als Sünde empfinden, ja? Oder viele andere Dinge, wie gehen wir mit Medien um? Vielleicht müssen wir alle wieder auch sehr sensibel werden und gerade das Fest der ungesäuerten Brote ist geeignet, uns nochmal daran zu erinnern. Vor einiger Zeit ist mir mal aufgefallen, dass Salomo in Sprüche 8, Vers 13 sagt, die Furcht des Herrn ist das böse Hassen. Einen Ekel vor dem Bösen und der Sünde zu bekommen. Das ist echte Gottesfurcht. möchte mal eine Stelle lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief. Eine Stelle, die sehr schön hierzu passt. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligkeit. Jetzt lesen wir auch nochmal aus 1. Korinther 5. Ich habe das eben schon erwähnt in Verbindung mit dem Passa. Und da finden wir einen ähnlichen Gedanken. Der Apostel schreibt in Vers 6 in der Mitte: Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert, fegt den alten Sauerteig der Sünde aus, damit ihr ein neuer Teig sein möget, seid, wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet worden, darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Das ist schön, wie der Apostel hier das nochmal verbindet, das Passa und den Nichtgenuss von Sauerteig, das Auskehren oder Ausfegen von Sauerteig. Und er spricht auch hier von einer Festfeier. So, das sind jetzt die beiden ersten Feste. Jetzt kommt ein drittes, das haben wir gelesen in Vers 10. Da musste das Volk nämlich, die Ernte war jetzt schon weitgehend fortgeschritten, aber die Halme waren noch grün, man konnte sie noch nicht so gebrauchen, um sie zu ernten. Aber in diesem Zustand musste irgendjemand hinausgehen auf das Feld, und aus anderen Stellen wissen wir, dass das Gerste war, die hier hereingeholt wurde. Dann nahm man eine Sichel und dann schnitt man so eine Menge von Halmen ab, die man zusammennahm, und dann band man die zusammen, und das war dann eine Garbe. Und sie heißt hier die Garbe der Erstlinge oder, wie es in der Fußnote heißt, des Anfangs. Das war der Anfang einer neuen Ernte. Und hier steht, dass sie dargebracht werden musste am Tag nach dem Sabbat. So, jetzt gehen wir mal zurück. Ist ja gerade die Zeit, wo die Christenheit an den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus denkt. Wir gehen jetzt mal in die Leidenswoche zurück. Der Herr Jesus hat donnerstagabends mit seinen Jüngern das Passa gefeiert. Eigentlich war das schon Karfreitag, ja? Denn der neue Tag beginnt ja abends. Und genau an dem Tag, wo der Herr Jesus abends mit den Jüngern das Passa feierte, das ist der Tag, wo er auch gestorben ist am Kreuz. Er hat ja die Nacht durchwacht. Er war in Gethsemane, er ist gefangen genommen worden, er ist verhört worden, er ist misshandelt worden, und morgens um 9 Uhr wurde er gekreuzigt. Nachmittags um 3 Uhr hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Dann hat man ihn abgenommen, hat ihn in eine Gruft gelegt, und damit war dieser Tag abgeschlossen. Und denn abends begann dann der Sabbat, bis zum Samstagabend, und während dieser Zeit hat der Herr Jesus in der Gruft gelegen. Und am nächsten Morgen, früh morgens, wir wissen nicht, wie viel Uhr das war also an einem weiteren Tag, das war jetzt der Tag nach dem Sabbat. Und wenn die Juden das gemacht haben, was hier in 3. Mose 23 steht, dann ist irgendjemand hinausgegangen an dem Tag nach dem Sabbat, also an einem ersten Tag einer neuen Woche, und hat eine Garbe Gerste geholt. Und dann wurde die genommen, die wurde zu dem Priester gebracht, und der Priester nahm die auf seine Hand, deshalb heißt das hier auch Webegarbe, und dann wob er die so hin und her. Alle konnten das sehen, die versammelt waren. Sie schauten dann auf den Priester, und dann sahen sie auf seine Hände, und dann sahen sie diese Garbe. Und ich glaube, dann kam Freude in ihren Herzen auf, Gott gibt wieder eine neue Ernte. Ein Beweis, dass Gott uns wieder segnen wird. Und ist das nicht bemerkenswert, dass das genau der Tag war, wo der Herr Jesus auferstanden ist? Und jetzt verstehen wir, das Abschneiden der Garbe und das Darbringen der Gabe vor dem Herrn ist ein Hinweis auf die Auferstehung des Herrn Jesus. Denn er ist der Erstling einer neuen Ernte. Er ist der Erstling der Toten. Ist das nicht herrlich? Und Gott hat dafür gesorgt, dass das genau zusammenfiel an diesen Tagen. Das ist das dritte Fest. Manchmal wünschte ich mir, wir würden so wie in Russland uns begrüßen und nicht nur am Ostermorgen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Also wenn ich mir einen Gruß, ich übertrage das jetzt mal auf sonntags, denn das ist ja unser eigentlicher Feiertag. Im Grunde feiern wir ja gar nicht Ostern. Wir brauchen auch dem nicht nachzutrauern, wenn die Christenheit Ostern abschafft. Für uns erfüllt sich Ostern an jedem ersten Tag einer neuen Woche. Was wäre das schön, wir würden uns morgens schon erinnern, ach, der Herr ist für uns gestorben, aber er ist doch auferstanden. Was ist das für ein Wunder? Das ist eines der größten Wunder, wenn nicht das größte Wunder, das je stattgefunden hat, dass der Herr Jesus auferstanden ist. Jetzt haben wir beim Passa daran gedacht, dass er gestorben ist. Und jetzt denken wir bei der Erstlingsgabe daran, dass er auferstanden ist. Das sind die beiden Fundamente meines Glaubens. Ich bin Christ, weil ich glaube, dass Christus gestorben ist und dass Christus auferstanden ist. Lasst uns mal eine Stelle lesen, wieder aus 1. Thessalonicher 4. Also ein ganz wichtiges Kapitel. Wir werden das heute Abend noch einmal aufschlagen müssen oder dürfen. Was steht da in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, wo der Apostel anfängt zu erklären, warum und wie eine Entrückung stattfindet? Da heißt es nämlich in 1. Thessalonicher 4, Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn wir glauben, glücklich die Menschen, die glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Sag mal, glaubst du das? Warum ist er gestorben? Für mich, für meine Sünden. Warum ist er von Gott auferweckt worden? Römer 4, zu meiner Rechtfertigung. Der Jesus hat durch die Auferstehung eine ganz neue Stellung als Mensch vor Gott bekommen. Und diese Stellung teile ich mit ihm. Und so wie der Auferstandene jetzt im Himmel ist, zur Rechten Gottes, so ist es eine Frage der Zeit, dass auch du und ich, wenn der Herr Jesus kommt, im Himmel sein werden, vor Gott. Und Gott wird große Freude daran haben. Wie freut er sich, dass der Herr Jesus, der das Werk vollbracht hat, als der Auferstandene vor ihm ist. Er freut sich jeden Augenblick darüber, was der Herr Jesus getan hat. Und wie wird er sich freuen, wenn wir alle bei dem Herrn sind, dieses große Volk? Dann wird ein Fest anfangen, das nie mehr endet. Denk doch mal an Lukas 15, wie der Vater, als der verlorene Sohn zurückkommt, ein Fest feiert und man hat fast den Eindruck, die haben überhaupt nicht mehr aufgehört zu feiern. So eine Freude. Der Vater freut sich an dem Herrn Jesus. Alle, die der Herr Jesus erlöst hat, erfreuen sich an ihm. Und Gott gibt uns, wenn wir Sonntagmorgen zusammen sind, und ich hoffe, dass wir auch mit mehr Aufmerksamkeit, mehr Spannung, mit mehr innerer Anteilnahme da morgens hingehen. Vielleicht sollten wir mal wieder anfangen, dass wir, bevor wir zur Versammlung gehen, Sonntagmorgen, wie schön wäre, wenn das auch die ganze Familie machte, dem Herrn schon mal danken und auch dem Herrn sagen, bereite uns doch vor auf diese Stunde. Ist das nicht eine der wichtigsten Stunden? Oder übertreibe ich, wenn ich sage, ist das die wichtigste Stunde? Horst? Sonntagmorgen, was? Gut, wir könnten das auch abends feiern. Aber ist es nicht schön, dass wir eine neue Woche beginnen? Diese Woche endet heute Nacht um 12. Morgen ist eine neue Woche. Und was tun wir? Wir freuen uns daran, dass der Herr Jesus gestorben und auferstanden ist. Und jeden Sonntagmorgen feiern wir Passa, oder? Das Brotbrechen hat dieselbe Bedeutung. Natürlich nicht ganz dieselbe Bedeutung. Aber beides spricht vom Tod des Herrn Jesus. Und dann feiern wir das Fest der Erstlingsgabe. Und dann sagen wir auch, Herr Jesus, du hast so viel für mich getan, du hast so gelitten für die Sünde, ich möchte in dieser Woche ein heiliges Leben führen. Können wir das nicht machen? Können wir das nicht auch mal sonntagmorgens beten? Man sagt, Herr, du hast uns so geheiligt, du hast uns so gesegnet, wir haben heute wieder gesehen, was dein Werk uns gebracht hat. Schenk uns doch die Gnade, dass wir eine Woche mit dir leben. Oder? Wir müssen doch nicht in so eingefahrenen Gleisen leben. Natürlich geht es nicht um uns. Aber wenn der Wunsch in unseren Herzen ist, das ist der Ausgangspunkt. Ich bin jetzt in das Heiligtum hineingegangen, denk mal an 1. Petrus 2. Und jetzt gehe ich hinaus in die Welt und dann lebe ich ein Leben, wodurch ich mich betrage als ein König und ein Priester. Und dann verkündigen wir die Tugenden dessen, der uns berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Was wäre das schön, wenn der Sonntagmorgen auch immer wieder ein Anlass würde für uns, dass wir uns mal fragen, ob wir unserem evangelistischen Auftrag eigentlich gerecht werden. Wir haben kurz vor der Pause heute Abend etwas Wichtiges darüber gehört. Dafür sind wir doch auch noch hier. So, jetzt kommt das vierte Fest. Ich darf nicht zu lang verweilen. Das vierte Fest geschah, was haben wir gelesen? Man soll 7 volle Wochen zählen. 7 volle Wochen. Und dann steht hier, bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Wenn man 50 Tage zählt von diesem ersten Tag der Woche, wo die Erstlingsgabe dargebracht wurde, dann kam man wieder auf einen Sonntag. Und dass hier von 50 die Rede ist, in der griechischen Übersetzung, da steht da Pentekoste. Und wer Englisch liest, der weiß sofort, das hängt mit Pfingsten zusammen. Und auch das deutsche Wort Pfingsten ist von dem Wort 50 abgeleitet. Das heißt ganz einfach von dem Tag der Auferstehung des Herrn Jesus bis zu diesem besonderen Tag muss man 50 Tage zählen. Und ich hoffe, dass wir auch mal alle anfangen, jetzt ab morgen dann 50 Tage zu zählen. Was ist am 50. Tag? Das Pfingstfest. Was musste da passieren? Da ging man nicht wieder auf das Feld und holte eine Gabe, sondern diesmal musste man das Korn vorbereiten und das war inzwischen auch reif. Jetzt begann nämlich die Weizenernte und man schlug also einige Ähren aus, dass man so viel Mehl hatte schließlich, nachdem man es zu Mehl gemacht hatte, die Körner, dass man 2 Brote daraus backen konnte. Und diese beiden Brote mussten allerdings bemerkenswerterweise mit Sauerteig gebacken werden. Wovon sind wohl die 2 Brote ein Bild? Naja, wenn wir wissen, was am Pfingsttag geschehen ist, dann ist das nicht mehr schwer für uns zu verstehen. Und dazu schlagen wir jetzt mal Apostelgeschichte 1 auf. Apostelgeschichte 1, Vers 4, da sagt der Herr Jesus zu den Jüngern nach seiner Auferstehung, und als er mit ihnen versammelt war, wie gern war der Herr Jesus noch mit seinen Jüngern zusammen, immer dieses Versammeln, ja, Versammlungen, Zusammenkunft, mit den Jüngern versammelt, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Was war das für eine Verheißung, die der Vater gegeben hatte? Die Verheißung war, wenn du das Werk auf Golgatha vollbringst, dann gebe ich dir die Verheißung, dass alle, die an dich glauben, die bekommen den Heiligen Geist. Das war eine Verheißung, die der Vater dem Herrn Jesus gegeben hat. Die Verheißung des Vaters. Und dann steht in Vers 8, erklärend, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Jetzt lesen wir noch einen Vers aus der Rede des Petrus. Am Pfingsttag, da sagt er nämlich in Vers 33, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist, unser Herr, und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr seht und hört. Und jetzt lesen wir mal, wie das ausgegossen wurde. Damit beginnt nämlich Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Wieder zusammen. Die Gläubigen waren sehr gerne zusammen. Sie waren zusammen, weil der Herr ihnen das gesagt hatte. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das ist das besondere Ereignis Pfingsten. Am liebsten würde ich jetzt noch mehr Stellen hinzuziehen, um zu zeigen, was das für ein wichtiger Tag war, ein wichtiges Ereignis. Es war nämlich die Geburtsstunde von etwas völlig Neuem, worauf Gott tausende von Jahren gewartet hat. Das Volk Israel hatte den Herrn Jesus verworfen. Gott würde das Volk verwerfen, aber es würde etwas Neues entstehen. Und das hat der Herr Jesus angekündigt. Nicht nur in Matthäus 16, sondern gerade auch hier. Und das ist die Geburtsstunde der Versammlung oder Gemeinde. Das ist so etwas Wichtiges. Und es ist so ein Glück, dazu zu gehören. Warum denn? Weil jeder, der zur Versammlung Gottes gehört, die größten Vorrechte von Gott bekommen hat und ein Angeld darauf ist die Gabe des Heiligen Geistes. Sag mal, wann hast du zuletzt daran gedacht, dass der Heilige Geist in dir wohnt? Dass der Heilige Geist dich verändern möchte? Dass der Heilige Geist, so sagt der Herr Jesus in Johannes 16, dass er ihn verherrlichen möchte? Deshalb hast du den Heiligen Geist, wenn du an den Herrn Jesus glaubst. Dass der Herr Jesus dir größer wird und dass dir das Wort Gottes größer wird, dass du die Dinge, die auf uns zukommen, dass du die verstehen kannst und dass du die genießen kannst. Das ist so etwas Großes. Und wir werden den Heiligen Geist nie wieder abgeben müssen. In Johannes 14, Vers 16 steht, damit er bei euch sei in Ewigkeit. Wir begreifen das noch so wenig, ja? Wir sind noch so erdgebunden, noch so Erdlinge. Aber wenn wir das mehr verstehen würden und wenn wir die Bibel studieren und einen Spaten nehmen und mal ein bisschen tiefer graben oder mal eine Sichel und wir holen uns da so eine Gabe oder so und untersuchen das mal und essen das. Es kann nicht anders sein, dass unsere Freude auch immer größer wird. So, ich kann jetzt auch da nicht mehr drüber sagen, so gern ich das tun würde. Aber das ist so ein großes Fest und ich freue mich auch darüber, dass ich nicht immer warten brauche bis Pfingsten. Wir wollen auch sonntagmorgens daran denken, dass durch den Tod des Herrn Jesus die Versammlung geworden ist. Und dass aufgrund des Todes des Herrn Jesus die, die an ihn glauben, den Heiligen Geist empfangen. Und voller Freude und Dankbarkeit, ja, sagen wir dem Herrn nochmal, Herr, dass ich dazugehören darf. Und lass deinen Geist doch wirklich ungehindert in mir wirken. Und wenn Sünde in meinem Leben ist, dann zeig mir das doch, Herr. Ich möchte doch so gerne mehr Gemeinschaft mit dir haben, mehr Freude. Und wir brauchen das. So, jetzt steht auf einmal der Vers 22 dazwischen, dass wenn man das Feld aberntet, dann soll man nicht so knauserig sein und nochmal hinterhergehen und Nachlese halten. Sondern man soll mal was übrig lassen für die anderen. Ich bin auch ganz gerne gründlich, jedenfalls auf manchen Gebieten. Aber hier steht, wenn du ein paar Apfelbäume hast oder einen Weinstrauch, Weinstock oder was, dann lass doch auch mal was für die anderen dran, ja? Und dann freu dich doch darüber, wenn andere da sind. Da sind Arme und Fremde, die haben noch nichts. Und wisst ihr, das ist prophetisch ein Hinweis darauf, Gott hat uns, die Gläubigen in dieser Zeit, so reich gesegnet. Aber es bleibt auch noch was für die Ernte übrig, von der Ernte übrig. Und das ist für wen? Für das Volk Israel. Gott wird in Zukunft auch ein Volk haben. Und nicht nur das Volk Israel, Wenn wir Offenbarung 7 lesen, dann finden wir, dass da eine große Volksmenge ist, die niemand zählen konnte. Und das sind alles solche, die gewaschen sind im Blut des Lammes. Es werden viele Menschen nach der Entrückung zum Glauben kommen. Also wenn ich mal eine Schätzung geben darf, habe ich den Eindruck, wenn vielleicht 3 Milliarden Menschen in den Gerichten umkommen, dann würden 3 Milliarden übrig bleiben. Und das heißt, dass 3 Milliarden Menschen vom Herrn Jesus erfahren und dass möglicherweise alle oder zumindest doch sehr, sehr viele zum lebendigen Glauben kommen an den Herrn Jesus. Und dass die alle lebend in das tausendjährige Reich eingehen. Das Werk des Herrn Jesus ist so reich, liebe Geschwister, dass er nicht nur uns überreich segnet, er segnet auch sein Volk in der Zukunft. Und er segnet alle Menschen in der Zukunft. So reich ist das Werk des Herrn Jesus. Und denk noch mal dran, jeden Segen, den du empfängst, den empfängst du, weil der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist. Jetzt kommt das nächste Fest. Und damit fängt ein neues Halbjahr an, denn wir haben hier gelesen, im 7. Monat, am 1. des Monats. Dann mussten die Priester die Posaunen rausholen aus ihrem Instrumentenkasten. Und dann gingen sie und bliesen laut mit den Posaunen oder Trompeten, sodass alle das hörten. Es beginnt ein neues Halbjahr. Da wurden die Posaunen geblasen. Was bedeutet das wohl? Das bedeutet, dass Gott bald das Volk Israel sammeln wird. Und davon lesen wir eine Stelle in Matthäus 24. Da werden nämlich die Posaunen geblasen. Und zwar eine große Posaune, so dass es jeder hört. Matthäus 24, Vers 31, dieser Abschnitt handelt vom Wiederkommen des Herrn Jesus, wenn er das Volk Israel annimmt. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den 4 Winden her. Hier in der Fußnote steht bei mir mit großer Posaune. Wenn dieses Fest beginnt, dann sammelt Gott das Volk Israel ein. Und wenn das auch nicht direkt hier die Bedeutung dieses Festes ist, so möchte ich doch eine Anwendung machen, auch auf uns. Denn was passiert mit uns bald? Wir schlagen nochmal 1. Thessalonicher 4 auf. Was lesen wir da? Dass wenn der Herr Jesus zur Entrückung kommt, dann kommt er, wie es in Vers 16 heißt, denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen. Liebe Geschwister, das Nächste, was wir erwarten, ist die Wiederherstellung des Volkes Israel. Und bevor diese Posaune geblasen wird, hören wir den Herrn Jesus die Posaune Gottes blasen. Und das ist der Augenblick der Entrückung. Wir haben uns heute schon öfter daran erinnert, dass der Herr Jesus wiederkommt. Und das sollte wirklich unser ganzes Leben prägen. Wir wollen sicher unsere Arbeit tun und auch Vorsorge treffen. Vielleicht auch noch, wie Luther gesagt hat, ein Bäumchen bauen, pflanzen. Oder vielleicht auch ein kleines Häuschen bauen oder was. Wir wollen dem Herrn dienen mit dem, was wir haben. Aber wir wollen doch nicht aus dem Auge verlieren, dass der Augenblick seiner Wiederkunft immer näher kommt mit jedem Tag. Ich komme bald. Ich komme eilends. Und eines Tages wird es soweit sein. Auf einmal werden wir nachts wach und wir hören eine Posaune. Und wir wissen sofort, das ist der Herr. Und im selben Augenblick werden wir verwandelt. Und ganz kurz vorher werden alle Entschlafenen auferweckt, um mit uns zusammen dem Herrn entgegenzugehen. Wir kommen zurück zu 3. Mose 23. Das 6. Fest ist 10 Tage später, am 10. dieses 7. Monats, und dieses Fest heißt der Versöhnungstag. Das ist bemerkenswerterweise ein Fest, wo man besonders, hier heißt es, seine Seele kasteit, das heißt, wo man Buße tut. Ich kann jetzt nicht näher darauf eingehen, wer gerne studieren möchte, was an diesem Tag geschah. Der lese 3. Mose 16 und da sieht man, dass Gott viele Opfer angeordnet hat und dass der große Versöhnungstag bestimmt war, dass das Volk alle seine Sünde bekannte vom vergangenen Jahr. Das heißt, der hohe Priester musste sie bekennen und dann wurde das Volk wieder angenommen. Und das ist ein Bild davon, wie Gott das Volk in der Zukunft völlig wiederherstellt. Und was ist das für eine Freude für Gott? Ich möchte mal eine Stelle lesen aus Römer 11 dazu, wo der Apostel Paulus über die Wiederherstellung des Volkes Israel spricht. Und er schreibt an die Römer, Römer 11, Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist. Das betrifft die Ungläubigen unter diesem Volk, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und so wird ganz Israel, das sind die Menschen, die beim Wiederkommen des Herrn Jesus sich bekehrt haben, wie geschrieben steht, errettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Der große Versöhnungstag. Und jetzt vergingen noch einige Tage und damit kommen wir zum letzten Fest. Am 15. Tag des 7. Monats, es war wieder Vollmond, dann wurde wieder ein Fest gefeiert, das 7 Tage dauerte. Tja, vielleicht können wir ja doch mal irgendwann ein Fest machen von 7 Tagen, was? Alfred, wird so mitmachen? Eine Woche lang feiern? Nicht 2 Tage, 3 Tage? Und das ist so ein schönes Fest. Das heißt Laubhüttenfest zur Erinnerung an den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Das Laubhüttenfest ist ein Vorbild dafür, dass Gott die ganze Welt gleichsam zurückführt, dass er das Volk Israel in den Segen einführt. Und wenn Israel wieder zurückgekehrt ist zu Gott, dann wird Gott von Jerusalem aus, von Israel aus, die ganze Erde segnen. Es wird reiche Ernten geben und darum ist das Laubhüttenfest eigentlich auch ein Erntedankfest. Und wenn ihr das noch hier lesen wollt, heute Abend ab Vers 37, alle Ernten waren eingebracht. Was gibt es für Ernten? Gerstenernte, Weizenernte, Obsternte, Weinernte natürlich und, nicht zu vergessen, Olivenernte. Die Oliven, die man im Herbst pflückt, die sind grün und dann lassen sie einige dran, die werden dann schwarz. Ja. Also keine andere Sorte, sondern später geerntet. Oliven, Olivenöl. Eine wunderbare Gabe Gottes, ein Bild vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird über alle Menschen kommen, nicht in dem Sinne wie heute, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist wird wirken, wird den Herrn Jesus überall verherrlichen. Es wird reiche Ernten geben. Und ich habe manchmal gesagt, wenn ich nicht beim Herrn wäre in dieser Zeit, dann würde ich die Zeit des tausendjährigen Friedensreiches sehr gerne hier auf der Erde miterleben. Was ich nicht so gerne erleben würde, das sind die 7 Jahre schrecklicher Gerichte. Denn viele Menschen werden sie nicht überleben. Die Erkenntnis Gottes wird überall da sein. Eine Freude, ein 7-tägiges Fest. Seht ihr, wie gerne Gott Feste feiert? Was sind das für wichtige Feste? 4 Feste sind historisch erfüllt. Die ersten 4, wovon das 4. das Pfingstfest war. 3 sind noch zukünftig. Für uns beginnen die 3 mit der Entrückung für Israel. Kommen dann die Engel und sammeln alle zusammen. Das Volk wird angenommen. Und dann gibt es eine nicht endende Freude hier auf der Erde. Die Frage, ob Gott gütig ist und den Menschen liebt und dem Menschen Gutes gönnt und Freude wünscht, die wird eigentlich mit diesem Kapitel auf eine wunderschöne Weise beantwortet. Ich habe das jetzt nicht so im Einzelnen alles, ich habe das hin und wieder angedeutet. Wir brauchen diese Feste nicht mehr. Wir verstehen ihre geistliche Erfüllung. Und für uns sind eigentlich alle Feste sonntagmorgens in irgendeiner Form wichtig. Und lasst uns dem Herrn wirklich danken, dass er uns immer noch die Möglichkeit gibt, dass wir am ersten Tag einer Woche zusammenkommen dürfen, um seines Todes und seiner Auferstehung zu gedenken und ihm von Herzen dankbar sein für alles das, was wir dadurch empfangen haben.